NDR Info. Themenabend.
Das Thema des Themenabends, sofern Sie schon die erste halbe Stunde gehört haben, ist Globalisierung. Und wir fragen Sie, was geht in Ihnen vor, wenn Sie Globalisierung hören? Denken Sie dann an Welthandel, an Fortschritt, an gemeinsame Werte, ja an Wohlstand und Wachstum? Oder denken Sie eher an Spaltung zwischen Arm und Reich und letztendlich zählt nur noch Wachstum und Kapitalismus? Und was hinzukommt, was ist mit den Armen und den Abgehängten, die ohne Chance sind? Profitieren diese von der Globalisierung? Wie gerecht ist eigentlich Globalisierung? Und eine Frage, die vielleicht auch durch Ihren Kopf schießt, ist, und was ist mit dem eigenen Land? Wo bleibt die Nation, die nationale Autonomie? Zerstört Globalisierung womöglich unsere Identität? Sie merken, mit dem Begriff Globalisierung verbergen sich viele Fragen und Konflikte. Und darüber wollen wir reden mit Ihnen, 0800 441 777. Was denken Sie über Globalisierung? Bringt sie Vor- oder Nachteile? Und müssen Globalisierung und Nationalstaat denn ein Widerspruch sein? Also 0800 441 777.
Ganz spontan, Segen und Fluch zugleich, gerade auch durch die Nutzung des Internets. Es ist alles ganz dicht. Auf der anderen Seite entstehen Möglichkeiten, negativ das alles auszunutzen. Kriminell zu sein und nicht schnell verfolgt werden zu können. Also wir haben nicht den Zugriff nach China, wenn da jetzt irgendwie welche ja doch Gesetze nicht beachtet werden.
Ich habe einen portugiesischen Schwiegersohn. Ich habe einen französischen Schwiegersohn. Ich habe eine litauische Schwiegertochter. Und außerdem reise ich gern. Und wir haben eine russische Austauschschülerin gehabt. So, das ist Globalisierung.
Also ich würde sagen, zurzeit überwiegt das Negative, diese wachsende Armut auf der Welt, die schlechten Arbeitsbedingungen und die Kluft ist immer größer geworden, die Lippenbekenntnisse auch, aber es passiert halt nichts. Und das führt wahrscheinlich dazu unter anderem, dass die Rechten das gerne für sich vereinnahmen, das Thema. Und das ist sehr schade, weil es nicht sein muss.
Ich finde es auch nicht schlecht. Man muss so sagen, wenn alle die gleichen Ideen und Vorstellungen haben, aber das ist ja immer eine Sache der Sicht von den armen Ländern oder reichen Ländern. Ich würde sagen, im Prinzip ist es gut, aber das wissen noch nicht alle.
Ich denke, wir profitieren alle im Augenblick mehr davon, als wir unter den Folgen leiden, auch wenn es sicher Bereiche gibt, wo es schmerzhaft wird, wenn es dann zur Verdrängung von Arbeitsplätzen kommt oder Konkurrenz aus anderen Ländern. Letztlich sind wir aber, glaube ich, unterm Strich immer noch die Nutznießer. Es hat sicher keiner in diesem Ausmaß vorhersehen können, wie sich das entwickelt, aber im Zeitalter von Internet und Freizügigkeit, glaube ich, lässt sich einfach das Rad der Geschichte nicht mehr zurückdrehen.
Unser Thema heute Abend ist die Globalisierung und das waren erste Meinungen und Stimmen von Thomas Sambol gesammelt. Und wir reden heute Abend über die Frage Globalisierung. Ja, bringt sie Vorteile, Nachteile? Was heißt das für die eigene Nation? Und die Frage an Sie lautet, wie denken Sie über Globalisierung? Und wie ist das mit dem Nationalstaat? Ist der damit der Globalisierung vorbei, zu Ende? 0800 441 777. Dr. Cora Jungblut, sie arbeitet an der Bertelsmann Stiftung und hat mitgearbeitet am Report in Sachen Globalisierung. Guten Abend, Frau Jungblut.
Guten Abend.
Frau Jungblut, müssen wir, wenn wir über Globalisierung reden, ausschließlich über Wirtschaft reden?
Die Wirtschaft ist sicher ein ganz wichtiger Teil der Globalisierung. Aber Globalisierung umfasst noch viel mehr Aspekte als nur die wirtschaftliche Globalisierung. Da ist zum Beispiel zu nennen die gesellschaftliche Globalisierung, das klang ja in den Beiträgen schon an, die Möglichkeiten zu reisen und Kontakt zu Leuten aus allen Ländern zu haben, auch mittels des Internets heutzutage. Und natürlich auch die politische Globalisierung. Die Welt wächst enger zusammen und das umfasst im Prinzip alle Aspekte.
Also nicht nur Wirtschaft, es geht nicht nur um Geld, sondern es geht auch um Kultur, um Politik und um, wenn man so will, auch um die Umwelt. Sven Giegold ist wirtschafts- und finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament. Guten Abend, Herr Giegold.
Ja, guten Abend.
Wenn Sie das Wort Globalisierung hören, ist Ihr erster Gedanke auch Wirtschaft?
Nein, für mich ist das zuvorderst erstmal ein kultureller Prozess, den ich persönlich so ähnlich beschreiben würde, wie der eine Interviewte mit seinen vielen Bekannten und Verwandten in verschiedenen Ländern. Die Welt wächst zusammen. Das kommt natürlich stark durch die Wirtschaft, aber die Globalisierung ist zutiefst ein kultureller Prozess. Und gerade an dem Prozess empfinde ich vieles als sehr positiv. Und darüber hinaus gibt es natürlich eine große Zahl von Problemen.
Was meinen Sie mit positiv, wenn Sie an den kulturellen Prozess denken?
Damit meine ich, dass es nicht mehr so leicht ist zu sagen, wir Deutsche gegen die Franzosen und die Amerikaner sind so, und sondern wir haben viele Kontakte über Grenzen hinweg, brauchen einander, und darin besteht auch die Chance, irgendwann mal zu so etwas wie einem globalen Auskommen und Einvernehmen und vielleicht sogar etwas wie globalem Frieden zu kommen.
Professor Dr. Henning Vöpel ist Geschäftsführer und Direktor am HWWI, das ist das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut. Guten Abend, Herr Vöpel.
Hallo, guten Abend.
Herr Vöpel, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie Globalisierung hören? Nun sind Sie Volkswirtschaftler. Gibt es noch einen anderen Gedanken als Geld und Wachstum?
Ja, in der Tat. Natürlich, das ist in der Tat auch ein kultureller Prozess, mit dem wir es zu tun haben. Und zunächst einmal bedeutet Globalisierung, dass wir im Grunde eine Erweiterung der Möglichkeiten haben. Natürlich erstmal wirtschaftlicher Art, aber auch was unsere Privatsphäre betrifft. Und der Zugang zu diesen Möglichkeiten, das ist, glaube ich, ganz wichtig, steht nicht allen offen. Das heißt, Globalisierung hat die nationale Ungerechtigkeit, die wir in den Gesellschaften haben, im Grunde noch verschärft. Also es gibt Gewinner und Verlierer von offenen Märkten, von Globalisierung. Und das ist, glaube ich, das große Thema, dass viele sagen, die nationale Souveränität muss wieder zurückerobert werden, damit wir sozusagen national wieder Verteilungsfragen souverän entscheiden können. Weil Globalisierung dazu geführt hat, dass es natürlich weltweit Verlierer und Gewinner gibt. Wir sehen, dass im Grunde global Armut erfolgreich bekämpft worden ist. Wir haben aufstrebende Volkswirtschaften, in denen es jetzt eine Mittelschicht gibt, und in ähnlicher Weise ist hier aber die Mittelschicht unter Druck geraten, und insofern gibt es Verteilungsfragen, die wir eben national demokratisch lösen wollen, aber natürlich unter globalen Bedingungen.
Sie reden von Gewinnern und Verlierern, da sind wir beim zentralen Punkt. Frau Jungblut, in Ihrem Report der Bertelsmann Stiftung, fangen wir mit den Gewinnern an, wer sind die Gewinner?
In dem Report geht ganz klar hervor, dass die Gewinner nach wie vor die Industrieländer sind. Das sind die Länder, die am meisten von der Globalisierung profitiert haben. Wir zeigen aber auch, dass die betrachteten Länder insgesamt alle profitiert haben, aber manche eben mehr als andere. Und das sind ganz klar die Industrieländer. Wenn man allerdings innerhalb der Länder schaut, auch bei den Ländern, die sehr viel profitiert haben, dann sieht man klar, dass es innerhalb der Länder eben auch Verlierergruppen gibt.
Wenn Sie von Profitieren sprechen, was meinen Sie eigentlich damit?
Damit ist gemeint, dass bei den beteiligten Ländern das Bruttoinlandsprodukt, also die Wirtschaftsleistung, zunimmt, sprich Globalisierung, grenzüberschreitender Austausch fördert das Wachstum, und der Kuchen, der verteilt werden kann, wird weltweit und auch innerhalb der Länder größer.
Und wer sind dann die Verlierer?
Verlierergruppen sind zum Beispiel Industrien. Ein klassisches Beispiel ist ja die Textilindustrie, wo es eher um niedrig qualifizierte Jobs geht, die eben tatsächlich in andere Länder abgewandert sind.
Wie gerecht ist denn dann Globalisierung, wenn Sie von Gewinnern und Verlierern reden und diese auch, sagen wir mal, differenziert betrachten? Wie gerecht ist das?
Ich denke, da Globalisierung generell viele Gewinner schafft, ist es gut. Auf der einen Seite, weil eben der Kuchen größer wird. Aber die wichtige Frage, gerade was die Gerechtigkeit angeht, ist, wie wird der Kuchen verteilt? Und da müssen wir in die Länder reinschauen und gucken, welche Maßnahmen werden denn ergriffen, um die Verlierer der Globalisierung, die eben von den negativen Auswirkungen betroffen sind, zu kompensieren.
Ich will mal das Wort Kuchen aufnehmen, was Sie angesprochen haben, und Sie sprechen vom verteilten Kuchen. Sven Giegold, Sie sind der Sprecher der Grünen im Europaparlament. Wer kriegt denn das kleinste Stück Kuchen?
Naja, also zunächst mal ist natürlich so, dass diejenigen, die in Berufen gearbeitet haben, die jetzt im internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind und wo sie selbst im Wettbewerb schwächer abschneiden, zum Beispiel dadurch, dass sehr lohnintensive, einfache Tätigkeiten waren. Das waren erstmal die Ersten, die Einschnitte gespürt haben. Also die Regionen zum Beispiel, die stark an einfachen Industrien hingen.
Nennen Sie mal Länder, nennen Sie mal Namen, damit man sich das vorstellen kann.
In aller Regel sind es eben nicht die gesamten Länder, sondern in Europa werden Sie kein Land finden, wo Sie sagen können, das hat unterm Strich verloren. Sondern Sie haben Regionen, die stark auf Textilindustrie spezialisiert waren, die auf stark einfache Industriefertigungen spezialisiert waren und dort sehen sie die Verluste. Und innerhalb der Staaten kam es zu einer immer stärkeren Polarisierung. Also die regionalen Unterschiede zwischen alten Industrieregionen und denen, die mit modernen Industrien oder Dienstleistungen vom globalen Markt profitieren, sind stark geworden. Was Sie überall in Europa sehen, ist, die Hauptstadtregionen sind in der Regel Gewinnerregionen und ehemalige Industriezentren sind Verlierer. Und was ich wichtig finde, ist, man kann nicht einfach sagen, oder man springt zu kurz, wenn man sagt, ja, es haben ja alle gewonnen, alle Staaten. Für das Wohlergehen der Menschen ist vielleicht viel wichtiger, ob der Unterschied zwischen denjenigen, die gewinnen und denen, die verlieren, immer größer wird, weil Gesellschaften oder die Ungleichheit zu groß wird, die halten nicht zusammen und da wird Demokratie und Rechtsstaat brüchig. Und das ist vielleicht wichtiger als 1.000 Euro mehr an Kaufkraft pro Kopf pro Jahr, was die Studie von Frau Jungblut etwa für Deutschland etwa an zusätzlicher Wertschöpfung durch Globalisierung seit 1990 gefunden hat.
Herr Vöbel, wenn wir nochmal über den Kuchen sprechen, was würden Sie als Wirtschaftsexperte sagen, wer kriegt ein kleines Stück, wenn wir die ganze Welt betrachten, und wer holt sich die ganze Torte?
In der Tat sind die Verteilungseffekte ein bisschen komplexer. Man kann das nicht sagen, wer kriegt das kleine Stück, wer kriegt das große Stück. Die Globalisierung der letzten 20, 30 Jahre war geprägt durch im Wesentlichen zwei Kräfte. Das eine war, dass der Faktor Arbeit sehr reichlich geworden ist durch die Integration von China, von Indien in die Weltwirtschaft hinein. Das hat bedeutet, dass hier insbesondere einfache Tätigkeiten sehr stark unter Druck geraten sind. Und die zweite globale Kraft war, dass wir den Faktor Kapital weltweit mobil gemacht haben. Das heißt, Kapital war ohnehin hier in diesen westlichen Industrieländern der Gewinner der Globalisierung und gleichzeitig konnte Kapital oder Kapitalgewinne kaum besteuert werden. Nicht? Das war ja auch das Problem der Agenda 2010, zu sagen, wir müssen die Arbeitsmärkte so stark liberalisieren und flexibilisieren, weil wir im Grunde keine Umverteilungsmöglichkeiten mehr haben. Und das waren die beiden großen Kräfte. Und jetzt gibt es innerhalb von nationalen Gesellschaften den Reflex, wir wollen aber Verteilungsfragen wieder lösen wollen. Das heißt, auf einmal gibt es einen Gegensatz zwischen Demokratie in national verfassten Ländern und Globalisierung. Das ist ein ganz großer Konflikt, den wir ja gerade mit Brexit und Trump und mit all diesen Phänomenen erleben.
Um das nochmal konkret zu machen,
darf ich hier vielleicht nochmal einhaken,
weil ja, gerne,
ich das eben bei Ihnen schon gehört habe, Herr Professor Vöbel. Ich glaube, die Fähigkeit der Nationalstaaten, für Steuergerechtigkeit zu sorgen und für Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen, ist nach wie vor sehr hoch. Das bedeutet, der Druck auf die Steuersysteme durch die Globalisierung ist da. Aber ob man diesen Druck so übersetzt, dass man die Ungleichheit immer weiter steigert, oder ob man den Druck so übersetzt, dass man trotzdem zu mehr Verteilungsgerechtigkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt kommt, das ist nach wie vor stark in nationaler Souveränität. Deshalb haben wir diese großen Unterschiede zwischen Skandinavien auf der einen Seite und, sagen wir mal, Großbritannien oder auch die südeuropäischen Staaten auf der anderen Seite. Alle haben den Globalisierungsdruck, aber manche machen es geschickter, nationale Steuer- und Sozialpolitik zu machen, die zu mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt führt. Und ich finde nach wie vor, wir alle können von Skandinavien nicht einfach abgucken, aber wir können von da sehr viel lernen, dass man auch global erfolgreich sein kann und einen starken Sozialstaat haben.
Wir kommen auf Skandinavien nochmal zurück. Ich würde gerne nochmal den Fokus etwas weiterziehen, nämlich doch wieder weltweit gucken. Frau Jungblut, ist es so, dass die Näherin in Bangladesch die Verliererin ist und derjenige, der das T-Shirt kauft, in Deutschland der Gewinner?
Das ist jetzt natürlich eine stark vereinfachte Darstellung, weil die Näherin in Bangladesch natürlich erstmal Arbeit hat, sie verdient Geld und kann damit möglicherweise ihre Familie ernähren, vielleicht auch ein Haus bauen. Und das ist zunächst positiv. Das Problem an der Sache sind aber die Standards. Wir müssen Globalisierung aktiv und verantwortungsvoll gestalten. Und dazu gehören auch die Berücksichtigung von Arbeits-, Umwelt- und Sozialstandards. Und das Positive an der Globalisierung könnte sein, dass solche Standards auch exportiert werden nach und nach. Und wenn die Näherin in Bangladesch eben unter hohen Arbeits-, sozialen Umweltstandards arbeiten kann und ihr Geld verdienen, dann könnte das ein positiver Effekt der Globalisierung sein.
Aber Herr Giegold, ist das so? Werden denn die Standards auch exportiert oder geht es nur darum, das T-Shirt möglichst billig nähen zu lassen?
Es gibt ganz viele Beispiele für beides. Also fraglos, viele Unternehmen exportieren auch positiv höhere Standards, als sie eigentlich in den Produktionsländern mit niedrigen Lohnkosten am Markt aus den Kräfteverhältnissen entstehen würden. Auf der anderen Seite finde ich es nicht genug zu sagen, wir warten darauf, bis die wirtschaftliche Entwicklung überall so weit ist, bis die Demokratien so weit sind, dass wir höhere soziale Regeln bekommen. Also wir können da schon mehr tun. Zum Beispiel über die gesamte Lieferkette sagen, jeder, der Produkte in die EU hinein liefert, muss ein bestimmtes Maß an Standards erfüllen. Damit meine ich nicht etwa Löhne europäischen Niveaus in Armutsländern zu zahlen. Das wäre nichts anderes als Protektionismus. Aber zu sagen, überall müssen über die gesamte Lieferkette hinweg Löhne gezahlt werden, von denen man leben kann. Und das können wir europäisch zur Auflage machen. Und das würde den Menschen viele Jahrzehnte des Wartens auf ein würdiges Leben ersparen. Und zwar den Menschen, die für unseren täglichen Konsum produzieren.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das finde ich nämlich einen wichtigen Punkt. Die Tatsache, dass wir als Konsumenten in den Industrieländern auch eine gewisse Verantwortung haben. Wir profitieren ja im Alltag von billigen Konsumgütern. Ich bin heute Morgen mal durch die Wohnung gegangen, habe geguckt, was kommt woher. Da haben wir Spielzeugautos aus China, Lego aus Tschechien und so weiter. Für uns als Verbraucher sollte es aber auch wichtig sein, zu hinterfragen, wie und unter welchen Bedingungen werden denn die Produkte produziert, die wir kaufen. Und je mehr Verbraucher dies hinterfragen und von den Unternehmen auch die Einhaltung von Standards einfordern, desto mehr Macht steckt dahinter.
Das ist aber nicht der Befund der Globalisierung der letzten 20 Jahre. Also die Einkommensverteilung global betrachtet ist gleichmäßiger geworden. Das heißt, Globalisierung hat tatsächlich ganz viele Länder und einzelne Menschen in die Lage versetzt, aus Armut herauszukommen. National ist die Einkommensverteilung tatsächlich in vielen Ländern ungleichmäßiger geworden, aber global betrachtet gleichmäßiger. Das heißt, Standards sind ja immer auch eine Folge steigender Einkommen. Wir dürfen nicht so tun, als ob wir jetzt gleiche Standards weltweit durchsetzen können, sondern die entstehen natürlich mit dem Einkommen, die wachsen mit den Einkommen. Aber fraglos ist es so, dass natürlich ein Demokratisierungsprozess in diesen Ländern natürlich Voraussetzung dafür ist, dass Menschen gleichmäßig an den Wohlfahrtswirkungen der Globalisierung partizipieren können.
Darf ich da nochmal einhaken?
Ich würde gerne einen Hörer dazu ziehen, weil Roland Schuh aus Hamburg wartet schon eine Weile. Guten Abend, Herr Schuh.
Ja, guten Abend.
Ihre Meinung zur Globalisierung, was geht durch Ihren Kopf, wenn Sie das hören?
Also ich habe mal eine Frage an die Expertenrunde im Allgemeinen. Und zwar, meine Beobachtung ist ja, also menschlicher Fortschritt ist per se irreversibel. Also die Welt, ich glaube, das haben wir jetzt auch schon mehrfach festgestellt.
Herr Schuh, wir haben eine ganz schlechte Telefonleitung. Ich weiß nicht, von welchem Apparat Sie aus anrufen. Ich mache Ihnen den Vorschlag.
Ich rufe vom Handy aus an.
Ja, jetzt ist es deutlicher. Wenn Sie das Handy ein bisschen...
Jetzt ist es deutlicher?
Ja, jetzt ist wesentlich besser, ja.
Okay. Ich fange nochmal an, ja?
Ja.
Ich habe immer eine Frage an die Expertenrunde im Allgemeinen. Und zwar, meine Beobachtung ist, und das ist, glaube ich, auch ein Gemeinplatz, also der menschliche Fortschritt ist ja per se irreversibel. Und die Welt, das wurde heute Abend auch schon öfter gesagt, ist ökonomisch, politisch und meinetwegen auch kulturell eng miteinander verflochten mittlerweile. Gibt es überhaupt noch einen Weg zurück? Also selbst wenn einzelne Regierungen versuchen, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, oder meinetwegen Phänomene wie der Brexit, also sind das nicht im Endeffekt irgendwelche Scheingefechte und täuschen über eine generelle Tendenz hinweg? Mhm. Also ich weiß, Ihre Experten können jetzt auch nicht in eine Kugel schauen und die Zukunft irgendwie voraussehen.
Nee, aber Herr Schuh, was interessant ist, was Sie sagen.
Gibt es überhaupt einen utopischen Entwurf dagegen? Also gibt es jetzt irgendwie Bestrebungen, das komplett zurückzufahren?
Was wäre denn für Sie ein Zurück? Wie würde das denn aussehen, wenn Sie von Zurück sprechen?
Also ein Zurück generell... Wie gesagt, das wäre für mich halt ziemlich unvorstellbar.
Okay. Jetzt knistert leider die Leitung wieder, aber wir haben die Frage verstanden. Die Frage ist, gibt es ein Zurück? Frage an Professor Völpel vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Gibt es ein Zurück von der Globalisierung, wohin auch immer? Ja.
Ja, das ist zumindest vorstellbar und wir haben sowas erlebt vor ungefähr 100 Jahren. Nach der ersten großen Welle der Globalisierung haben wir tatsächlich eine Phase der Renationalisierung, auch der Deglobalisierung erlebt. Nicht? Das war eine sehr gefährliche Situation. Nach einer sehr vernetzten globalen Wirtschaft kam es zu einem erneuten Nationalismus in Europa. Wir haben die Folgen erlebt mit dem Ersten Weltkrieg und so weiter, die Ablösung der Feudalgesellschaft. Das war ein Reflex einer Gesellschaft, die im Grunde nicht verstanden hat oder nicht umgehen konnte mit globaler Vernetzung. Und wir haben immer, Globalisierung hat sich immer bewegt in sehr langen Wellen. Also wir haben es hier nicht zu tun mit einem unbekannten Phänomen, sondern mit der durchaus reellen Gefahr, dass wir den Handel weltweit um 20-30% zurückfahren. Das ist nämlich passiert in den Zwischenkriegsjahren, in den 20er, 30er Jahren mit all den negativen politischen Folgen.
Wiederholt sich hier Geschichte?
Hoffentlich nicht. Also ich denke, wir dürfen jetzt die Globalisierung, die auch durchaus die Segnung der Vernetzung des Handels miteinander nicht über Bord werfen, weil wir ja auch globale grenzüberschreitende Probleme wie Migration, wie Klimawandel zu lösen haben. Das heißt, die Fähigkeit zur Kooperation, internationale Regeln, supranationale Institutionen, die natürlich jetzt an Vertrauen verloren haben, die wieder zu ertüchtigen, ist ganz, ganz wichtig.
Aber die Frage, die hier auftaucht, ist die nationale Souveränität, Sven Giegold, würden Sie sagen, was Herr Vöpel eben beschrieben hat, was vor 100 Jahren stattgefunden hat, das ist im Ansatz, zeichnet sich Ähnliches wieder ab?
Also ich hoffe es ebenso nicht. Ich hoffe, die Chancen der Globalisierung ermöglichen uns, die großen globalen Probleme gemeinsam zu lösen. Das ist eigentlich dringend notwendig, denn eine Abkehr von der Globalisierung darf man sich, glaube ich, nicht als einen friedvollen, segensvollen Prozess vorstellen, weil die internationalen Probleme werden ja nicht weg. Also nehmen Sie den Klimawandel. Wenn die Welt renationalisiert, werden wir das Problem nicht lösen, sondern wir können auch jeweils national mit der Technologie, die uns zur Verfügung steht, den Planeten zerstören, also zumindest die Lebensgrundlagen für uns darauf. Und deshalb kann man sich das wirklich nicht wünschen, sondern dass die zentrale Frage ist, bekommen wir die Globalisierung demokratisch unter Kontrolle? Schaffen wir es, Regeln zu schaffen, die dafür sorgen, dass das Ganze sozialer, ökologischer und stabiler abläuft? Mhm. Und da würde ich sagen, insofern die Gefahr besteht, dass es zu einer Wiederholung der Deglobalisierung, die wir vor 100 Jahren hatten, kommt. Aber das kann man sich nicht wünschen. Und zu dem, was ich würde gerne noch mal auf Herrn Vöpel vorhin eingehen, weil ich gebe Ihnen völlig recht, der soziale Standard ist nicht generell, ist die Ungleichheit nicht größer geworden. Wobei Sie auch wissen, dass der ausgleichende Faktor in den ganzen Modellen eigentlich nur an China liegt. Also wenn Sie China rausrechnen, dann haben Sie gar keine Einschränkung der Ungleichheit global mehr. Aber es ist doch eine ethische Frage. Wenn ich ein T-Shirt anziehe und ich kaufe das zum billigstmöglichen Preis, den ich global bekommen kann, dann ist es so, dass im Grunde an diesem billigen Konsumgut hängt, dass der Mensch, der das genäht hat, seine Kinder hat hungrig zu Hause lassen müssen. Und das kann nicht richtig sein. Und das muss für uns bedeuten, dass wir freiwillig bereit sind, mehr zu bezahlen. Und das können wir auch, indem wir dafür sorgen, dass Produkte, die wir nach Europa importieren, einen Mindeststandard an sozialen und ethischen Voraussetzungen erfüllen.
Völlig klar. Mein Punkt war nur, dass Globalisierung nie gerechter ist als die Gesellschaft, auf die sie trifft.
Absolut.
Wir haben dann das Wort Deglobalisierung im Kopf. Das haben Sie eben so schön geprägt, Herr Giegold. Ich würde gerne das Wort
nicht von mir.
America First gleich mal ansprechen in diesem Zusammenhang. Aber vorher hat Georg Feierabend aus Salzhausen das Wort. Guten Abend, Herr Feierabend.
Guten Abend. Ich sehe Globalisierung mehr als Nivellierung. Das bedeutet, wir sitzen zurzeit auf einem Berg und unter uns ist ein Tal. Wenn man das mit Wasser betrachtet, würde sich das ausgleichen. Und ich meine auch, Wertschöpfung ist nur möglich zulasten anderer. Das war zur Kolonialzeit sicher einfacher. Heute lässt sich nicht mehr jeder in die Tasche langen. Und auch die ärmeren Leute haben heute ein Smartphone und wissen, dass es bei uns besser ist. Wir werden uns also darauf einstellen müssen, dass wir unser Niveau zurückschrauben Und ich meine, wir lösen das Problem am ehesten, wenn wir nicht mehr so viel Energie verbrauchen und nicht mehr so viel konsumieren, sonst kommen alle zu uns, weil es bei uns ja besser ist. Wir haben eh den Vorteil, dass wir in den gemäßigten Zonen wohnen.
Sie hatten das Wort Wertschöpfung gebraucht. In welchem Zusammenhang, Herr Feierabend?
Kaufmännisch zum Beispiel. Wenn Sie Gewinn machen, müssen Sie den Verlust auch irgendwo buchen. Und wenn der reell bezahlt würde in den Entwicklungsländern, dann hätten die mehr davon und wir weniger.
Mhm. Das heißt, Frau Jungblut, mit der Wertschöpfung ist es natürlich mit den Entwicklungsländern eher, sind die Menschen im Nachteil?
Bei Entwicklungsländern ist es ja so, dass sie sich zunächst mal weiterentwickeln müssen. Das heißt, sie sind noch gegenwärtig in den Teilen der sogenannten Wertschöpfungs- oder Lieferkette, wo eher einfache Tätigkeiten im Vordergrund stehen. Und das Ziel von solchen Ländern ist es natürlich aber auch, weiter nach oben zu kommen und eben stärker in Bereiche vorzudringen, wo die Wertschöpfung höher liegt und eben auch mehr Wachstum generiert werden kann und höhere Standards erreicht werden. Man kann das ja wirtschaftshistorisch auch bei anderen Ländern sehen, die sich entwickelt haben, also Südkorea oder Japan zum Beispiel, die ja auch erst bei einfachen Tätigkeiten angefangen haben, also sprich elektronische Geräte zusammenschrauben und jetzt weiter hochgeklettert sind in Richtung Forschung, Entwicklung und Hochtechnologieprodukte. Und für Entwicklungsländer ist es einfach wichtig, dass sie Entwicklungsmöglichkeiten haben. Und die Globalisierung gibt ihnen die zunächst einmal. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir Standards brauchen und eine verantwortungsvolle Gestaltung der Globalisierung. Und ich glaube, da sind wir uns hier in der Runde auch einig, dass es einer der Schlüssel ist, dass wir eben nicht zu niedrigen Sozialstandards T-Shirts einkaufen können, dass wir nicht unsere Umweltverschmutzung exportieren können, ohne damit zu rechnen, dass sie wieder vor der eigenen Tür landet.
Gut, das haben wir, glaube ich, geklärt mit den Standards und den Anforderungen. Es gibt eine Mail von Herrn Hinz aus Oldenburg, und er schreibt, Globalisierung führt zu verschärftem Wettbewerb und Dumpinglöhne. Firmen aus anderen Ländern drücken die Preise und deshalb sinkt die Binnennachfrage. Die Frage an den Wirtschaftsexperten Professor Vöpel, ist es so, wie der Hörer schreibt, dass Globalisierung den Wettbewerb verschärft und es damit Dumpinglöhne geben muss?
Nicht muss. Richtig ist, dass der Wettbewerb natürlich verschärft wird. Die Freihandelstheorie sagt, durch Arbeitsteilung, nicht durch Spezialisierung, sind wir eben in der Lage, weltweit mehr zu produzieren, also zum wechselseitigen Vorteil im Grunde den Prozess der Arbeitsteilung voranzutreiben. Nicht? Also jeder arbeitet in einem bestimmten Beruf und trotzdem konsumieren wir mehrere tausend Güter. Das ist natürlich erstmal schön. Das ist ein tolles Prinzip, was wir im Grunde globalisiert haben, also international ausgeweitet haben. Aber natürlich ist es so, dass man Globalisierung national gestalten kann. Und das ist auch so ein bisschen die Lehre, die wir aus den letzten 20 Jahren ziehen können, dass wir Globalisierung nicht hinnehmen müssen als eine Naturgewalt, die über uns kommt, sondern dass jedes Land, Entwicklungsländer wie Industrieländer, wie China das auch tut, im Grunde versuchen müssen, eine nationale Antwort auf globale Möglichkeiten zu finden. Denn Globalisierung gedeiht natürlich am besten unter den Bedingungen von Freiheit und Gleichheit. Aber die sind natürlich nicht überall gegeben.
Ist America First das, was Sie eben angesprochen haben? Der nationale Gedanke hinsichtlich einer Globalisierung?
Naja, es ist der Versuch, ähnlich wie bei dem Brexit, tatsächlich nationale Souveränität zu verteidigen gegenüber globalen Phänomenen, die uns natürlich in sehr vielfältiger Weise, manchmal in unangenehmer Weise betreffen. Wir sehen ja auch, dass die regionale Disparität zugenommen hat, nicht? Also Brexit, aber auch Trump mit dem Rust Belt sozusagen hat damit zu tun, dass dieser China-Schock im Grunde in ganz vielen Industrien und ländlichen Regionen im Grunde, weil dort die Technologie, die Bildung nicht so auf Vordermann gebracht worden ist, im Grunde die reihenweise Globalisierungsverlierer erzeugt haben, die wir jetzt aber nicht kompensieren können, die aber natürlich politisch sich jetzt äußern.
Herr Giegold, klären Sie uns nochmal auf, wie geht das zusammen? Nationale Souveränität auf der einen Seite und Globalisierung auf der anderen Seite?
Naja, die Souveränität ist eben nicht unbeschränkt, aber sie ist immer noch groß. Also sie können nach wie vor auch unter Globalisierungsbedingungen die Einkommen halbwegs gleichmäßig verteilen. Sie können es aber nicht mehr auf allen möglichen Art und Weisen machen.
Können oder wird das getan? Sie sprechen im Konjunktiv.
Ja, ich sage deshalb Konjunktiv, weil was wir, glaube ich, sehen und gerade auch in Europa sehen, ist, dass Skandinavien ist eher die Ausnahme als die Regel. Also in Skandinavien hat sich die Ungleichheit nicht erhöht. In Dänemark ist sie sogar zurückgegangen. Dagegen sehen wir in Kontinentaleuropa, in Deutschland, in Frankreich, auch in vielen anderen Staaten eine gewachsene Ungleichheit. Der Abstand zwischen Arm und Reich ist auseinandergegangen. Und das zeigt eben Staaten, in denen die Institutionen stark gesunken sind, in Skandinavien die Gewerkschaften, auch Parteien, die für eine Begrenzung der Ungleichheit eintreten, viele Bürgerinnen und Bürger, die das wollen, dass da die Ungleichheit begrenzt wird, dann kann man mit Hilfe von Steuerpolitik, von kluger Marktordnungspolitik dafür sorgen, dass die Ungleichheit begrenzt bleibt. Denn eins ist ja auch wahr, zu dem Hörer aus Oldenburg wäre vielleicht noch zu sagen, dass wenn sie Lohndumping findet natürlich insofern statt, dass diejenigen, die in Produktenbereichen arbeiten, wo der Wettbewerb sehr scharf geworden ist, die leiden unter tendenziell niedrigeren Löhnen. Umgekehrt produziert Deutschland viele Produkte, die sind weltweit knapp. Für die erzielen wir seit langem für Spitzenprodukte, etwa im Maschinenbau oder beim Automobilbau und so weiter, sehr gute Preise und da wird gut verdient. Mhm. Und das existiert eben beides gleichzeitig und dann ist die Frage des nationalen Sozialstaats, sorgt man dafür, dass diejenigen, die gewinnen, ordentlich ihre Steuern bezahlen müssen oder akzeptiert man Steuerflucht und Steuerdumping und nimmt man dann dieses Geld und hilft den Regionen und den Leuten, die beim Wettbewerb verloren haben. Und das ist eine Frage politischer Prioritäten und das ist nicht mit der Globalisierung verschwunden, diese Möglichkeit für mehr Zusammenhalt zu sorgen.
Aber Herr Giegold, es war auch, selbst wenn wir über Länder reden wie Großbritannien und den USA, vielleicht sogar in Deutschland und Frankreich, Globalisierung war in den letzten 20 Jahren schon ein liberales Elitenprojekt, das muss man schon sagen. Also der Zugang zu diesen erweiterten Möglichkeiten standen nicht allen offen. Also absolut. Wir haben innerhalb von Gesellschaften wirklich sehr ungleiche Möglichkeiten, davon zu profitieren. Und das sehen wir jetzt.
Absolut, aber ob der Staat korrigiert oder nicht, das ist eine politische Entscheidung. Ja. Und Ihre Analyse teile ich natürlich.
Frau Jungbel von der Bertelsmann Stiftung, wir haben unsere Sendung auch übertitelt, das Unbehagen an der Globalisierung. Was meinen Sie, woher rührt das Unbehagen, wenn Menschen das Wort Globalisierung hören?
Wenn ich vielleicht ganz kurz noch ergänzen darf, dass nicht nur Eliten von der Globalisierung profitiert haben, sondern auch breite Bevölkerungsschichten durch mehr Auswahl an Produkten und günstigere Preise. Das hatten Sie auch gesagt, nur als Fußnote. Globalisierung verursacht Unsicherheit. Die Welt rückt einerseits näher zusammen, andererseits weiß man auch aufgrund der Digitalisierung nicht, was passiert mit dem eigenen Arbeitsplatz, wie geht's weiter. Und da liegt es natürlich nahe, zu hoffen, dass eben stärkere nationale Souveränität einen quasi davor beschützt vor diesen negativen Auswirkungen.
Was heißt das konkret? Wie kann man national souverän die Menschen beschützen?
Wir haben Anfang des Jahres eine Umfrage gemacht, die zeigt, dass in Deutschland die Leute zunächst einmal pro Globalisierung sind. Was sie aber erwarten, ist eine Globalisierung mit einer Art Sicherheitsgurt. Damit ist gemeint, dass der Staat die Verlierergruppen in einem Land, in dem Fall in Deutschland, vor negativen Auswirkungen beschützt. Das ist zum Beispiel möglich durch ein stabiles soziales Sicherheitsnetz. Das hat Herr Giegold ja angesprochen mit Verweis auf Skandinavien. Dazu gehört aber auch Investitionen in Bildung, in Weiterqualifizierungsmaßnahmen und eben Angebote, die zum Beispiel Verlierergruppen, die ihre Arbeitsplätze verloren haben, eben abholen oder kompensieren.
Heißt das konkret, hätten die Menschen in Deutschland jeder eine Wohnung, einen Arbeitsplatz, keine Angst vor Abstieg, keine Angst vor Altersarmut, dann wären diese Menschen der Globalisierung mehr aufgeschlossen?
Wir haben ja gezeigt, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung gegenüber Globalisierung aufgeschlossen ist. Es geht eben darum, die negativen Effekte abzufedern. Dann, wenn man das Gefühl hat, dass eben diese soziale Sicherheit da ist, dann ist es auch einfacher, der Globalisierung gegenüber aufgeschlossener zu sein.
Wir haben vorhin schon über Schweden und Dänemark gesprochen. Wir wissen, dass das Sozialstaaten sind oder Staaten mit sozialem Charakter. Sind die Schweden und Dänen, was Globalisierung angeht, weniger misstrauisch? Frau Jungblut?
In Skandinavien ist die Aufgeschlossenheit definitiv auch da. Skandinavien hat ja einen stark ausgeprägten Sozialstaat und gehört auch definitiv zu den Gewinnerländern der Globalisierung. Das heißt, skandinavische Länder haben auch, um auf den Kuchen zurückzukommen, ein großes Stück zur Verfügung, das sie eben verwenden können, um beispielsweise in den Sozialstaat zu investieren.
Was fehlt Deutschland, damit die Menschen in Deutschland sagen, ich habe keine Angst vor Globalisierung?
Deutschland hat ja ebenfalls einen ausgeprägten Sozialstaat und da ist es natürlich wichtig, entsprechend der Entwicklung Anpassung vorzunehmen, wenn das notwendig ist. Ist ja auch gerade in der Diskussion. Und wir sehen einfach, dass aufgrund der globalen Entwicklung die Unsicherheit zunimmt. Und die Frage, reicht uns das wirklich noch aus, was wir in Deutschland haben? Und dass diese Ängste, da ist es ganz wichtig, dass die eben auf politischer Ebene auch Gehör finden und berücksichtigt werden.
Wir reden über die Globalisierung. Wir sind beim Thema Ängste und Verunsicherung und hat angerufen Rüdiger Gromzig aus Glinde. Guten Abend, Herr Gromzig.
Ja, einen schönen guten Abend. Ich hoffe, man versteht mich.
Sehr laut und deutlich, ja.
Wunderbar. Ja, meine Anregung ist eigentlich, ich finde, man muss das Thema von zwei Seiten auch sehen. Das eine ist die wirtschaftliche Seite und wir leben in einem Zeitalter, wo sich im Grunde alles weltweit der Wirtschaft unterordnet. Und da ist Globalisierung sicherlich state of the art. Und alte Volks- und Betriebswirte erinnern sich an David Ricardo, der schon vor 200 Jahren das berühmte Weintuchbeispiel gebracht hat, nämlich in Portugal nur Wein produziert, in England nur Tuch. Und dann die beiden Handeltreiben haben hier mehr davon, als jeder versucht, beides herzustellen. Das war sicherlich einer der Grundgedanken der Globalisierung. Und die hat heutzutage natürlich auch solche Auswüchse wie Tomaten aus Italien, die dann 1000 Kilometer zu uns gekarrt werden. Aber das ist der wirtschaftliche Teil. Dann gibt es aber, finde ich, was bisher zu kurz kommt, auch in der Diskussion, den menschlichen Teil. Und das ist, glaube ich, anders als die Dame das gerade sagte, nicht so sehr eine Frage von Sozialleistungen, sondern von der psychischen Tragfähigkeit der einzelnen Menschen. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass auch deswegen diese Rechtspopulisten sich europaweit so weit speisen, weil der Mensch in der Camargue, der Mensch in Ligurien, der Mensch in Norddeutschland, der Mensch in der Tschechei und in Prag und in Budapest sich einfach menschlich überfordert fühlt, plötzlich sich um die ganze Welt Gedanken machen zu sollen, mit der ganzen Welt Handel treiben zu sollen und möchte eigentlich eine kleine eigene Scholle, das Überschaubare haben. Und ich glaube, da rührt die Angst vieler Menschen her, weil sie plötzlich sich ihrer Heimat beraubt fühlen, einfach deswegen, weil das alles so sehr in Fluss gerät. Und ich finde, da ist so ein Scharnier zwischen der privaten Psyche des Menschen und dem, was unsere Zeit uns aufnötigt, durch das, was die Wirtschaft sozusagen vorschreibt.
Das ist ein interessanter Gedanke, Herr Gromzig. Und ich würde gerne Herrn Giegold fragen, wie schafft es Politik, diesen menschlichen Teil, wie das Herr Gromzig beschrieben hat, mit dem der nationalen Souveränität, mit der Überschaubarkeit, mit der Sehnsucht nach der Scholle, ich glaube, das hat er gesagt, wie schafft man es, dieses in Einklang zu bringen mit der großen wirtschaftlichen Unübersichtlichkeit? Mhm.
Also ich teile das erstmal sehr grundlegend, was er sagt, dass diese hohe Geschwindigkeit an Veränderung, die nicht nur durch die Globalisierung kommt, sondern auch durch Technologie getrieben ist, genauso getrieben ist durch schnelle soziale Veränderungen, dass die zu unterschiedlichen Formen des Widerstands führen. Manche davon sind durchaus sympathisch. Also wenn Leute mehr Lebensmittel aus der Region kaufen und sagen, das ist mir wichtig, dann ist das sowas wie ein positiver Regionalismus, wo man sagt, man mag seine Heimat, man mag seine Region, schätzt die Wirtschaftskreisläufe, die auf der Ebene möglich sind, will auch eine Ökonomie der Begegnung. Das sind Dinge, die kann man stärken, auch politisch stärken. Umgekehrt kann das auch verfallen in Nationalismus und ein Widerstand gegen internationale Regelungen, Lösungen, ein Widerstand gegen Europa, obwohl das geradezu die Antwort auf viele der Globalisierungsprobleme ist, auf internationaler Ebene Standards zu schaffen. Das heißt, man kann einen Teil dieses Wunsches nach mehr Überschaubarkeit und Kontrollierbarkeit, das kann man stärken und gut finden. Und da, wo es schädlich ist, muss man es bekämpfen. Was ich noch fürchte, ist, bei diesem Widerstand gegen die schnelle Veränderung, da gibt es natürlich auch Seiten, die sind nicht so nachvollziehbar, positiv nachvollziehbar, wie Sie das geschildert haben. Dazu gehört ja auch, dass viele Männer nicht damit klarkommen, dass Frauen jetzt die gleiche Mitbestimmungsrechte und die gleichen Freiheiten haben. Und auch dagegen wehren sich Leute. Ein Teil der Veränderungen, die wir jetzt sehen, sind tiefgreifend, aber trotzdem sehr positiv. Das sollte man vielleicht auch sagen.
Ich will das Wort Widerstand nochmal aufgreifen. Und Herr Vöppel, ist, wenn wir über Widerstand reden, Donald Trump ein Anführer derer, die den Widerstand haben wollen? Er ist ja gegen binational, gegen multilaterale Verträge. Er ist mehr ein binationaler Spieler.
Er wird zumindest so angesehen von denen, die ihm zulaufen. Insofern nutzt er gerade etwas aus, was natürlich latent vorhanden ist und das, was wir als Populismus bezeichnen, nämlich den Umstand, dass tatsächlich diese Unsicherheit, diese Komplexität, die empfunden ist, die von vielen Menschen wahrgenommen wird, tatsächlich dazu führt, dass man versucht, Grenzen wieder zu errichten, nicht nur politische Grenzen, sondern tatsächlich auch im Kopf, nicht? Also abzugrenzen, sich auszugrenzen und so weiter. Mhm. Und das ist im Grunde aber ein sehr gefährlicher Zustand von Gesellschaften, weil man Wirtschaft dann als Nullsummenspiel versteht, nicht? Also wenn es meinem Nachbarn besser geht, dann muss es mir umgekehrt schlechter gehen. Das ist ein sehr gefährlicher Zustand und der zur Abgrenzung, zur Ausgrenzung führt, den sollten wir schnell überwinden.
Ja, würden Sie so weit gehen, dass Donald Trump ein Störenfried der Globalisierung ist?
Ja, er ist aber weniger Ursache als Symptom. Also es bricht mit ihm etwas heraus, was im Grunde, ich sag mal, seit 2008, 2009 der globalen Finanzkrise im Grunde sich verändert hat. Also das war keine große Krise oder Rezession, sondern es war tatsächlich eine Zeitenwende in der Globalisierung. Also ganz viele Widersprüche, auch innere gesellschaftliche Widersprüche, sind zutage getreten. Und wir werden sicherlich nicht mehr zu der Globalisierung zurückkehren, die wir davor hatten.
Sven Giegold, Sie sind finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Europaparlament. Inwieweit sorgt Donald Trump durch das, was er tut, für eine gesamte Veränderung der Stimmung rund um die Welt, sprich Globalisierung? Inwieweit verändert er das Klima?
Also erstmal sehr ambivalent. Ich würde sagen, in Europa sorgt er auch mit dafür, dass wir enger zusammenhalten. Dass man merkt, auf der einen Seite dieses China, was vor lauter Kraft gar nicht laufen kann, auf der anderen Seite die erratische Politik von Trump, das führt zumindest mal dazu, dass in Europa auseinanderbreitende Kräfte nicht so stark geworden sind, wie man das vielleicht nach dem Brexit hätte auch befürchten können. Und viele Bürgerinnen und Bürger auch wissen, was sie einer stärkeren europäischen Demokratie auch haben.
Naja, aber wenn wir an Ungarn und Italien denken und an den Brexit, dann haben wir es doch nicht mit einer harmonischen europäischen Gesellschaft zu tun.
Von Harmonie habe ich nun wirklich nicht gesprochen. Ich habe gesagt, dass die Kräfte des Auseinandertreibens, wir waren ja vor ein paar Jahren schon mal an einem Punkt, dass man die Befürchtung hatte, zur Zeit der Euro-Krise, als auf dem Höhepunkt war, jetzt fliegt uns das alles auseinander. Und mit Brexit haben sehr viele geglaubt, andere würden dem jetzt direkt nachfolgen. Und wir haben gleichzeitig in vielen europäischen Ländern, auch in Deutschland, mehr Zustimmung zur europäischen Integration denn je. Und das hat auch etwas mit Donald Trump zu tun. Wenn Sie die Leute fragen, seid ihr grundsätzlich für Europa, für den Euro? Dann haben wir in der Tat Länder, wo wir große Probleme haben und wo Europa auch schwere Fehler gemacht hat im Rahmen der Euro-Krise. Aber wir haben eben auch diese hohen Zustimmungswerte, wie in Deutschland. Und darauf sollten wir aufbauen, jetzt dieses stärkere, geeintere und auch solidarische Europa, ich sage das ganz bewusst, gerade aus deutscher Sicht, zu stärken. Und und es kann auch noch was anderes passieren.
Lassen Sie mich kurz dazwischen, denn Sie halten sehr die Fahne hoch für ein Europa. Das kann ich verstehen als Europaparlamentarier.
Ja, nicht nur überzeugter Europäer.
Jetzt kommt mein Aber und mein Aber richtet sich an Herrn Vöppel. Wenn wir lesen, es gibt einen Wirtschafts- in Anführungsstrichen Krieg, USA, China. Ja, wir sind jetzt nicht bei Europa, wir gucken nochmal auf die Welt. Müssen die Menschen dann nicht denken, Globalisierung funktioniert nicht, weil die sich gegenseitig derartig behaken und nicht miteinander konstruktiv im Sinne der Welt umgehen?
Ich glaube, es wird ein ganz anderes Spiel gerade gespielt und das ist das Spiel um die globale Vorherrschaft des nächsten Jahrhunderts. Mhm. Es werden im Grunde jetzt die globale Ordnung wird gemacht. Wir erleben die Auflösung, die Ablösung der Nachkriegsordnung. Das geht immer einher, auch mit einem Widerstand gegen die herrschenden Institutionen und globalen Regeln. Charles Kindleberger, der Ökonom, hat das mal beschrieben, immer wenn eine hegemonialen Macht durch eine andere ersetzt wird, wie wir das hatten mit den USA und dem British Empire, wie jetzt vielleicht mit China und den USA, erleben wir immer den Übergang auch von Regeln und Institutionen. Und ich glaube, das ist das eigentliche Spiel, was gerade gespielt wird. Und das wird natürlich mit harten Bandagen geführt. Und Europa, da bin ich, ich wünschte, Sie hätten recht, Herr Giegold, ich bin ein bisschen skeptischer. Ich glaube, dass der Nationalismus auch in Europa ein ganz schwieriges Problem ist.
Gut, und der europäischen Idee. Ich würde gerne die europäische Klammer noch mal drum lassen. Wenn Sie sagen, es ist ein Spiel. Dient das Spiel der Globalisierung oder hat Globalisierung in dem Spiel gar nichts verloren?
Also es hat natürlich mit Spiel wenig zu tun, aber Spiel im Sinne von einer strategischen Auseinandersetzung. Und das hat natürlich mit einer neuen geopolitischen Ordnung zu tun. Wir erleben natürlich auch unterschiedliche Haltungen gegenüber einer Datenökonomie, nicht? Also das auch technologisch erleben wir gerade völlig neue Ansätze gegenüber künstlicher Intelligenz und so weiter. Und ich bin sehr dafür, dass wir einen europäischen dritten Weg finden, wie wir Globalisierung verstehen, wie wir digitale Chancen, wie wir digitale Nachhaltigkeit, Partizipation in Europa interpretieren. Das ist unsere Chance, auch über diese Form der politischen Gestaltung, dieser Umbrüche, eben Akzeptanz für die europäische Idee und letztlich auch für Globalisierung zu finden.
Ich lasse die europäische Klammer noch mal zu, weil wir reden über Globalisierung. Eugen Görlitz aus Lübeck, guten Abend, Herr Görlitz.
Ja, schönen Abend. Ja, ich finde das so traurig, dass die Diskussion immer wieder auf Europa und auf die zivilisierten, sogenannten zivilisierten Länder zurückkommt und dass wir einfach aus der Geschichte nichts gelernt haben. Der Herr hat vorhin das schöne Vergleich mit dem Berg gezeigt hat und mit der Wertschöpfung und so weiter. Das ist alles so ein bisschen untergegangen. Fakt ist einfach, wenn Sie eine ganz einfache Rechnung machen, das aufstellen, der Mensch ist von Natur aus immer an sich, denkt an sich. Alle Völker denken an sich. So, das, was sie gemacht haben in den letzten 500 Jahren oder so, dass es Kolumbus gab, hat immer nur gezeigt, dass wir nur auf Kosten der anderen gelebt haben. Und wenn sie wirklich etwas erreichen wollen, dass sie sagen, okay, wir wollen das nochmal drehen, dann geht das gar nicht anders, als dass sie mehr bezahlen. Also wir, die reichen Länder und die anderen wieder hochgezogen werden auf diesem Berg sozusagen. So, und das geht nur darum, dass man nicht nur mal eben ein bisschen mehr bezahlt oder sonst was, sonst wird das sowieso verschluckt durch irgendwelche Händler und Marketinggesellschaften. Nein, es geht darum, dass wir wirklich für Kaffee oder solche Dinge wirklich den wahren Preis bezahlen, wie das mal vor 500 Jahren war. Das waren Goldschätze wert und so weiter und so fort. So. Und das geht nur zulasten von uns. Wir müssen wirklich mal sagen, nicht nur ab und zu mal spenden einmal im Jahr, sondern sagen, wir müssen jetzt mehr bezahlen. Und dann müssen wir auch weniger kaufen. Und das, was wir kaufen, das muss wirklich einen guten Wert haben.
Das ist ein schöner Appell, Herr Görlitz. Ich würde noch mal gern auf Ihr Menschenbild zurückkommen, dass jeder an sich denkt und jeder will den Vorteil haben. Herr Vöpel, gilt das auch für die Gesamtwirtschaft? Jeder denkt an sich und jeder will den Vorteil haben?
Naja, das ist so ein bisschen das, was wir als Homo economicus gerne beschreiben, nicht? Also jeder hat sozusagen, denkt erstmal an sich so, und das ist die Grundannahme erstmal, was aber nicht heißt, dass wir nicht in der Lage sind, als Gesellschaft, hoffentlich auch sozusagen als globale Gesellschaft, eine gemeinsame Ethik zu entwickeln. Dass Marktwirtschaft und dass Globalisierung Regeln brauchen, das bestreitet, glaube ich, keiner. Das Recht des Stärkeren ist nicht das, was wir uns wünschen, sondern wir brauchen tatsächlich Regeln. Und das schließt ein, dass wir uns natürlich verstärkt, stärker als wir das in der Vergangenheit getan haben, um beispielsweise Afrika kümmern müssen. Das hat natürlich auch, wenn wir über Migration reden, über Klimawandel und so weiter, brauchen wir ein neues Verständnis, womöglich auch eine neue Ethik der internationalen Kooperation und Zusammenarbeit. Das ist völlig klar.
Wenn ich da kurz einhaken darf.
Ich wollte Sie gerade fragen, Frau Jungblüt. Ja. Gibt es diese These, das Recht des Stärkeren, stimmt das laut Ihres Reports? Und welche Rolle spielt Ethik?
Also ich denke, ein Thema, was wichtig ist, wenn es um Regeln internationaler Standards geht, ist die Welthandelsorganisation. Die hatte ja eigentlich mal das Ziel, eben die Stärke des Rechts zu etablieren international und dafür zu sorgen, dass auch wirtschaftlich schwächere Länder die Möglichkeit haben, Gehör zu finden. Die Welthandelsorganisation wurde jetzt natürlich 1995 gegründet, die Welt ist weitergewandert und es sind da dringende Reformen notwendig, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden. Und da hat Trump, muss man zugestehen, eben den Anstoß gegeben, indem er eben auch gesagt hat, Reformen müssen her. Und auch die EU und China sind ja dafür, diese Organisation zu reformieren. Und da geht es eben darum, faire Standards und Regeln zu schaffen, unter denen Handel vonstatten gehen kann.
Habe ich das richtig gehört? Sie sagen, Donald Trump ist ein Freund der WTO, der Weltwirtschaftsorganisation. Ist das so?
Ich habe nicht gesagt, dass er ein Freund der WTO ist, sondern dass er ebenfalls dafür plädiert, Reformen innerhalb der WTO durchzuführen. Und da die Organisation von 1995 gegründet wurde, ist es durchaus an der Zeit, bestimmte Regeln zu ändern. Wir sind ja schon lange in der Doha-Entwicklungshandelsrunde, die nicht wirklich vorangekommen ist bisher. Und das liegt eben auch daran, dass Entwicklungs- und Schwellenländer in dieser Organisation zunehmend mitreden möchten und eben die Regeln teilweise umbauen und mitgestalten. Und das ist ja auch genau das Thema, wenn es um das Recht des Stärkeren versus Stärke des Rechts geht. Wenn sich einzelne Länder wie die USA mit einer sehr starken Wirtschaftsmacht unilateral verhalten, haben ja viele Länder keine Chance, sich durchzusetzen. Insofern brauchen wir wieder ein Regelwerk, das die USA und ebenso China eben mit einbinden, damit die Stärke des Rechts vielleicht wieder die Oberhand gewinnt.
Eckhard Schwarzer aus Blickede, Herr Schwarzer, wir haben es 10:05, aber wir schaffen das sicher.
Ja, sicherlich. So, wo setzen wir jetzt an? Sie haben mir so ein bisschen schon in meine Richtung erzählt. Und jetzt ist für mich so die Frage, so was Sie so meiner Mail entnommen haben und wo Sie es praktisch weiter noch ansetzen wollen.
Ich muss Ihnen gestehen, Ihre Mail liegt mir nicht vor. Sie müssten noch mal...
Das ist mein Irrtum.
Ist ein bisschen misslich, aber das macht nichts. Nennen Sie mir Ihren Grundgedanken, der Ihnen durch den Kopf schoss, als Sie die Mail geschrieben haben.
Naja, ich bin auf die Seite gegangen, habe mal geguckt, Redezeit, was ist da? Aha, geht sozusagen die Angst, geht die freie Weltwirtschaft verlustig. Und da dachte ich, nee, das ist ja eigentlich von vornherein schon eigentlich falsch gedacht, der Grundansatz freie Weltwirtschaft. Und da ist mein Ansatz, dass die Freiheit ganz woanders hingehört, dass mir wichtiger ist wichtiger scheint in der Weltwirtschaft die Globalisierung im Sinne einer Solidarität zu sehen. Das ist ja auch teilweise ja eben schon angeklungen, nicht im Sinne von ich nenne es jetzt einfach ein bisschen platt profitorientiert, sondern in dem Sinne zu sehen, Mensch, wir helfen uns gegeneinander, dass das, was in der Welt gebraucht wird, sei es regional, sei es überregional, dahin kommt, wo es ist, Rohstoffverteilung, also da ein Gleichgewicht zu finden, auch in dem Sinne, dass Ökonomie und Ökologie sozusagen sich nicht widersprechen, sondern auch in gegenseitiger Ergänzung. Hm.
Herr Schwarzer, ein wichtiges Wort, was Sie gebracht haben zum Schluss der Sendung, ist Solidarität. Und ich würde gerne mal Herrn Giegold als Sprecher der Grünen im Europaparlament fragen, wie steht es denn global gedacht mit der Solidarität?
Also erstmal glaube ich fundamental nicht an das Menschenbild, das vorher schon mal genannt wurde, nämlich dass Menschen immer auf Kosten anderer leben und jeder denkt nur an sich, sondern wir haben immer beides. Und die Solidarität mit anderen, da tun wir auf der einen Seite sehr viel und wir tun verdammt viel nicht. Und wir zahlen Entwicklungshilfe, aber exportieren mit Dumpingpreisen Nahrungsmittel, die anderen wo das Leben der Menschen unmöglich machen. Mhm. Und ich glaube, was wir brauchen ist, dass wir da, wo wir selber die Standards setzen können, also wie machen wir unsere Handelspolitik und unsere Handelsverträge, was exportieren wir unter welchen Bedingungen, an wen liefern wir Waffen, mit welchen Regimen kooperieren wir. Da können wir unsere eigenen ethischen Standards stark machen und Es ist blöd, dass ich immer wieder auf Europa zurückkomme, aber das ist eben der Raum, wo wir selber handeln können. Und da können wir uns eben an den Idealen orientieren, die die meisten Menschen antreiben und sich in ihrem Leben auch wünschen. Und an diesen Homo economicus glaube ich nicht, aber natürlich die das Eigeninteresse ist immer da, aber es ist nicht das Alleinige. Und das zeigt auch die ganze Menschheitsgeschichte meiner Meinung nach.
So, jetzt machen wir einen Punkt, denn es ist 2 Minuten vor 22 Uhr vor den Nachrichten. Ich danke an die Runde für dieses Thema heute Abend. Wir sprachen über die Globalisierung und die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.